Wie real ist eigentlich unsere Realität? Was ist, wenn alles nur ein Traum ist oder gar eine Computersimulation? Und was hat Extended Reality mit Romanen gemeinsam? Ihr merkt schon, diesmal gibt's ordentlich Stoff zum Nachdenken.
Lange bevor ich überhaupt so eine Brille schon mal auf hatte, dachte ich, da kommt eins und eins zusammen. Das ist die Möglichkeit, erstmalig einen Traum quasi zu capturen oder nachzubilden und ein Publikum in die eigenen Traumwelten reinzuschmeißen.
Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1in9 und XR Hub Bavaria. In diesem Podcast stellen wir euch neue Realitäten vor, also Projekte, Ideen, Konzepte, Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1in9 und in dieser Folge habe ich einen einzigen Gast und doch auch mehrere Gäste gleichzeitig. Ich spreche mit Swan Collective, einem Künstlerkollektiv, das Malerei mit XR oder Games verbindet und neuerdings auch schreibt. Doch wie ihr gleich merken werdet, heißt mein Gast gleichzeitig auch Felix Kraus, ein Münchner Künstler, der inzwischen in Berlin lebt. Keine Sorge, wir klären im Gespräch auf, was es mit diesen mehreren Identitäten auf sich hat. Vor allem aber reden wir über die spannende künstlerische Arbeit von Swan Collective, bei der XR schon immer eine zentrale Rolle spielte. Und zwar auch schon dann, als man an Kunsthochschulen oder in Galerien davon eigentlich noch gar nichts wissen wollte. Und wir reden außerdem über den kürzlich erschienenen Roman Lexi.exe. Der passt nämlich auch perfekt zum Titel unseres Podcasts New Realities. Felix, herzlich willkommen im New Realities Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, hi, danke für die Einladung. Ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch jetzt hier.
Ich habe dich jetzt schon als Felix begrüßt. Wir klären nachher noch, dass das natürlich ein bisschen vorschnell war, aber wir steigen direkt ins Thema XR ein. Du hast in einem unserer früheren Gespräche Virtual Reality als die ultimative Dream Machine bezeichnet. Was hast du damit gemeint?
Ja, eigentlich ganz wortwörtlich interessiere ich mich schon sehr, sehr lange für luzides Träumen. Und die Leute, die das vielleicht noch nicht so als Begriff kennen, ganz kurz umrissen, das sind Klarträume, also Träume, die ich bewusst erlebe oder bewusster als andere Träume, in dem Sinne, dass ich eingreifen kann in das, was da passiert. Und das ist ein wahnsinnig spannendes Feld, in das man sich so mental begeben kann, weil man kann das auch perfektionieren, man kann das üben. Und dieser Zustand, in das Traumgeschehen einzugreifen, ist wahnsinnig befreiend und die ultimative XR-Experience. Also nach wie vor habe ich noch nie etwas Realeres empfunden, was eben nicht der Realität entspricht, als eben so ein luzider Traum. Das heißt auch nicht, man ist irgendwie wacher als bei einem anderen Traum. Man ist genauso in der REM-Phase und sehr tief drin, aber eben dieses Meta-Wissen um den Traumzustand, das existiert eben und das kann man auch eben üben, dass man das immer öfter erfährt. Und naja, auf jeden Fall, das hat mich viele Jahre begleitet. Und als es dann 2014 irgendwie hieß, dass da so ein Palmer Lucky in seiner Garage irgendwas zusammengebastelt hat, was einen eben abtauchen lässt in quasi Traumwelten, da ging bei mir so das Kopfkino los. Also lange bevor ich überhaupt so eine Brille schon mal auf hatte, dachte ich, da kommt eins und eins zusammen. Das ist die Möglichkeit, erstmalig einen Traum quasi zu capturen oder nachzubilden und ein Publikum in die eigenen Traumwelten reinzuschmeißen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich da, das war wirklich so ein Erweckungsmoment, ja.
Da sind wir schon mittendrin, sehr gut, in deiner künstlerischen Arbeit und was dich eigentlich umtreibt. Worum geht's dir bei deinen Projekten, bei deinen Arbeiten und warum passt XR, vor allem auch Virtual Reality, da so gut dazu?
Ja, also ich habe mich an der Kunstakademie in München damals sogar beworben mit 3D-Animationen in einer Malereiklasse. Also es war auch schon so ein bisschen weird, warum man das tut, aber der Prof, das wusste ich auch damals, der ist offen für alles. Die Malerei ist auch nur ein Label an der Tür und irgendwie geht da viel mehr als eben nur Malerei. Und ich habe aber auch gemalt und ich wollte irgendwie von Anfang an ganz viel miteinander verbinden und auch gerade das Analoge mit dem Digitalen. Mich hat eben nie die reine Virtualität interessiert und die reine CGI, die nur am Computer entsteht, sondern habe das eben quasi auch in meiner Bewerbung schon verbunden. Gemalte Bilder, die ich dann digitalisiert nochmal als begehbare Räume umgestaltet habe. Da habe ich dann auch wieder virtuelle Avatare von mir reingesetzt. Also das begleitet mich jetzt schon wahrscheinlich seit, ja, dann doch 20 Jahren. Shit, man wird alt. Aber Genau, also diese Schnittstelle digital-analog hat mich immer sehr begleitet und VR war dann sozusagen auch der Schlüssel technischer Natur, der mir immer gefehlt hat. Also ich habe mich quasi jahrelang auf den Moment vorbereitet, unterbewusst, dass es dann endlich irgendwann mal möglich sein könnte, all diese Techniken zu verbinden. Und VR ist dann, war dann für mich wirklich das willkommene oder willkommenste Superlativ Collage-Tool, um Malerei zu verbinden mit Animationen, mit Gedichten oder Narrativen, mit Musik, die ich analog mache, mit Zeichnungen, mit Avataren, die ich aber auch wieder mit Motion-Capture-Anzügen selber spiele. Also alles kannst du in VR zu einer Welt verbinden. Und es ist ja oft, gerade die, die VR noch nie auf hatten, oft so ein Trugschluss, dass man sich da in Spielwelten begibt und völlig abtaucht in so komplett entrückte Virtualitäten. Aber man kann das auch ganz handwerklich belassen und eine Welt aufbauen, die aus Farbe besteht und aus Holz und echten Texturen und auch echter Akustik, weil die Akustik ist ja eigentlich selten gefiltert. Also da steht kein technisches Medium wirklich dazwischen. Wenn ich was höre, ist es fast egal, ob ich das durch einen Lautsprecher höre oder durch jemanden, der sich im Raum befindet. Und damit wollte ich unbedingt spielen. Und das hat sich auch für mich total bewahrheitet. Also dieser Traum dieses Tools ging für mich in den ersten Jahren komplett auf. Ja.
Das ist ja auch schon einige Jahre her. Du hast ja vorhin schon kurz angedeutet, du warst bei der allerersten Oculus dann schon am Start. Mit VR kannst du dich noch an deine ersten Schritte und deine ersten Projekte erinnern und wie leicht oder auch schwer es war, dann VR schon sinnvoll einzusetzen?
Ja, also das allererste war dann, wie für viele wahrscheinlich auch, so dieses Cardboard, wo man sein Handy so ganz ungezwungen da einfach mal reinsteckt und beziehungsweise nicht mal rein, ja doch, klar, man hat es in die Pappbrille reingeschoben und hat dann schon mal das Gefühl gehabt, irgendwie in so einen virtuellen Raum abtauchen zu können. Das war eigentlich eine geniale Idee, um so diese Friction, die es ja immer noch gibt, so gering wie möglich zu halten. Das übers Handy, ja, also rückwirkend betrachtet eigentlich wirklich genial, dass das eine Zeit lang ging. Es ist ja dann fast, leider muss man sagen, ausgestorben. Diese Gear VR hat mich lange begleitet und war auch ein super Tool, um auf Messen oder Kunstausstellungen seine ersten VR-Gehversuche zu zeigen. Und ja, die ersten Experiences waren die, die, glaube ich, damals viele gesehen haben. Kleine immersive Filmchen, weiß nicht, irgendwelche Dinosaurier, die da rumgewackelt sind. Aber das war für mich alles eigentlich immer nur so Abziehbild für das große Versprechen, das irgendwie so hinter den Kulissen noch gelauert hat oder auf einen gewartet hat, eher positiv ausgedrückt. Und habe auch gemerkt, ich muss das ganz schnell für mich entdecken, weil diese Inhalte, die ich damit verbinden will, die gibt's nicht so schnell. Von den großen Firmen zumindest. Das haben dann natürlich die KünstlerInnen schnell aufgegriffen und dann, Gott sei Dank, gab es auch tolle Inhalte. Aber gerade so in den ersten paar Jahren musste man eben selber mitgestalten, um das zu erleben und zu sehen, was ich mir damit erhofft habe. Und ja, und dann ging's los und dann hat mich das echt viele Jahre hauptsächlich begleitet. Also ich habe dann ab 2015 bis 2020, eigentlich witzigerweise bis Corona, ausschließlich VR-Arbeiten gemacht, würde ich fast sagen, bis auf kleine Exkurse nebendran. Und dann ist es aber mit Corona gestorben. Und das war genau das Gegenteil, hatte ich so März 2020, dachte ich, ja shit, wir sind jetzt hier im Lockdown, aber endlich erlebt jetzt VR ihre Blüte. Und dann ging das irgendwie nach hinten los, dieser Schuss. Ich weiß nicht, ob du dir das erklären kannst, aber ich war da sehr enttäuscht.
Also wir haben den Podcast damals ja genau aus diesem Grund auch gestartet, dass wir sagen, es gibt ja noch Räume, wo man zusammenkommen kann in VR oder wo man raus kann, wenn man schon im Lockdown ist. Aber ja, der große, ganz große Knall, der kam immer noch nicht. Nichtsdestotrotz, es ist ja nicht so, dass du da jahrelang rumgearbeitet hast und es wäre niemandem aufgefallen. Du warst ja auch schon mit einer Arbeit beim Sundance Film Festival, das muss man auch erstmal schaffen, zusammen mit Bianca Kennedy. Da können wir jetzt mal reinschauen in eine Arbeit, dass wir uns mal noch genauer vorstellen können, wie du vorgehst und was oder ihr euch in dem Fall gedacht habt, als Kennedy Swan. Animalia Sum heißt die Arbeit, die auch schon speziell ist. Das ist mir jetzt sehr gut gefallen, aber es ist schon, ja, da stecken schon viele Ideen drin. Kannst du vielleicht mal genauer erklären, was man da erlebt? Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, VR auf der Tonspur zu erklären und was ihr euch auch dabei gedacht habt.
Also ganz kurz, genau, also es gibt quasi meine Solo-Arbeiten, die ich, kommen wir nachher noch drauf, glaube ich, als Swan Collective alleine mache. Und dann gibt es noch die Duo-Arbeiten, die ich mit meiner Partnerin, die ich, mit der ich jetzt auch schon seit 15 Jahren bald zusammen bin, und seit 13 Jahren arbeiten wir auch zusammen. Das sind so die zwei Schienen, die ich bediene, genau. Und eben als Kennedy und Swan machen wir eben seit längerer Zeit jetzt Arbeiten, die sich um, sagen wir mal, nichtmenschliche Intelligenz als roter Faden so, die das behandeln. Und es ging los mit der Intelligenz von Pflanzen und Tieren, dann von Pilzen und dann aber auch von maschineller Intelligenz. Und ja, wir haben da quasi so einen zusammenhängenden Kosmos geschaffen, wo wir in sehr unterschiedlichen Projekten, also das können Filme sein, das können VR-Experiences eben sein, aber auch Skulpturen und Zeichnungen, Malereien, Künstler, Bücher, da ist bisher schon alles so vorgekommen. Und dann haben wir aber auch gemerkt, VR ist das ultimative Medium, um eine Vision umzusetzen, die wir eben auch schon so ein bisschen mit uns rumgetragen hatten im Vorfeld, aber gespürt haben, da gibt's noch nicht das richtige Medium. Also da haben wir wirklich gemerkt, jetzt mit VR ist es möglich, Empathie eben mit nichtmenschlichen Existenzen aufzubauen. Und in dieser Arbeit Animalia Sum geht es um die Zukunft menschlicher Ernährung, die und auch welche Proteinquellen wir in Zukunft finden werden oder nutzen werden. Und da gibt's auch, Stand heute WissenschaftlerInnen, die sehr großes Potenzial in den Insektenproteinen sehen. Und dann haben wir da viel recherchiert. So fangen wir eigentlich jede Arbeit an, Bücher zu lesen und sehr tief ins Thema zu gehen, um sich dann auch sehr künstlerisch wieder zu lösen von den gelernten Realitäten und eigentlich so seine Parallel-Utopie oder auch Dystopie aufzubauen, basierend eben auf den Büchern und Filmen, die man da so liest und guckt. Und da ging es eben viel darum, dass, man komplett von den Farmtieren umsteigen könnte auf die Insekten und haben uns aber dann gleichzeitig überlegt, wir als Menschen sagen zwar, ja, okay, die Kuh ist mehr wert als so eine Heuschrecke, aber was wissen wir denn? Also who are we to judge? Und es ist halt immer die menschliche Hybris, die so kategorisiert und Leben in Wertigkeitsstufen einteilt. Und dann haben wir uns überlegt, so eine Heuschrecke, die hat auch ein krasses Empfindungsspektrum. Und es gibt auch ForscherInnen, die da total tief reingehen und überlegen, was für ein Schmerzempfinden haben denn Insekten eigentlich auch und kommen zu dem Ergebnis. Gerade aktuell ist das ein großes Thema, dass die auch extrem viel empfinden und eben keine kleinen, plumpen, fast schon Maschinen sind, sondern eben auch, Leben, das leben möchte. Und diesen Aspekt, da haben wir gespürt, das können wir in VR transportieren, indem wir das Publikum durch die Augen der Insekten blicken lassen. Und eben wenn du als Betrachter in der Ausstellung dieses VR-Headset aufsetzt, dann hast du schon gleich im Gesichtsfeld eine Erweiterung von Schneidwerkzeugen an deinem Mund und Antennen an deinem Kopf, die dich spüren lassen, dass du eben jetzt ein Insekt bist, das auch gleich in der ersten Szene von einem menschlichen Mund verschluckt wird und du wirst dann durch den Verdauungstrakt geleitet und erlebst dann so einiges, bis hin eben zu Protestaktionen, die Insekten gestartet haben, gegen dieses Heilsversprechen, nur noch Insekten zu essen. Also da haben wir eben ein dann doch ernstes Thema, sehr spielerisch, aber auch schwarzhumorig verkörpert umgesetzt. Immer mit dem Versuch, auch nicht moralisierend den Zeigefinger zu erheben, sondern einfach nur so zu öffnen für verschiedene Sichtweisen. Also wir sagen auch nicht, das ist fatal und bitte esst keine Insekten. Wir haben hier sogar für unseren Hund gerade Insektenproteinpulver stehen. Wir sind da nicht die Moralapostel. Aber es ist halt auch interessant, verschiedene Räume im Kopf zu öffnen und Aspekte, die man mit dieser Thematik einfach noch nicht so verbunden hat bis dato, dann da richtig tief reinzugehen und vielleicht auch für ein Unbehagen zu sorgen, das aber am Ende doch auch ein ästhetisches Erlebnis ist.
Nee, stimmt. Also du hast es ja auch gesagt, es ist auch lustig. Man versteht, worum es geht und tatsächlich kommt man ins Grübeln darüber nach, aber es ist trotzdem auch sehr unterhaltsam. Zumal am Ende, ich will es jetzt gar nicht zu sehr spoilern, aber diese Abwägung, die am Schluss dann getroffen werden muss, die ist natürlich schon, da fragt man sich dann schon, messen wir mit mehrerlei Maß, also nicht nur mit zweierlei, wenn es um Tiere geht, sondern mit mehrerlei Maß. Also insofern, wenn auch immer ihr die Chance habt, wir sprechen am Schluss auch nochmal darüber, wo man eigentlich eure Arbeiten demnächst mal sehen kann und deine. Wenn ihr die Chance habt, Animalia Zoom, es lohnt sich. Du hast auch noch vor unserer Aufnahme eine aktuelle Arbeit von dir geteilt. Here we are, Turing Torture heißt sie. Auch die hat das Problem, dass wenn wir automatisch ein bisschen was vorwegnehmen werden, wenn wir darüber sprechen, nichtsdestotrotz.
Ist okay, ich finde, wir dürfen spoilern. Du meinst genau, wir dürfen spoilern, dass wir noch später sprechen, dass wir davon, ja, das dürfen wir.
Genau, und diese Arbeit, finde ich, passt auch sehr gut zu deinem Buch, zu deinem Roman, weil da spielst du ja wirklich mit Wahrnehmung und Realität. Also nicht nur, weil es eine VR-Experience ist, wo man eh schon in einer anderen Realität ist, sondern noch auf eine andere Ebene. Also da wird es quasi nochmal on top nochmal eine andere inhaltliche Ebene. Vielleicht magst du kurz erzählen, was da grob einem passiert und vor allem auch, warum du es gemacht hast.
Ja, ich muss kurz korrigieren, quasi sie ist gar nicht so aktuell, sie ist 7 Jahre schon alt oder ich habe vor 7 Jahren angefangen, die umzusetzen, 2018 dann im Kunstmuseum Stuttgart gezeigt, in einer der ersten großen VR-Ausstellungen Deutschlands. Das war quasi so die Blütezeit in der Kunst, wo VR jeder mal gemacht haben musste. Jede Institution wollte mal was mit VR ausprobieren. Und da bin ich glücklicherweise dann sehr gut reingerutscht und habe da so eine von Anfang an so eine Art Nische auch mit besetzen dürfen. Das war ja für mich ein großes Glück, weil man dann, da haben sich Räume eröffnet, die ich wahrscheinlich ohne VR nie erreicht hätte. Bis hin dann eben auch zu Sundance, das hast du ja schon angesprochen. Wir wären niemals als reine FilmemacherInnen auf Sundance gelandet, wenn wir nicht eben in der VR-Sektion da gelandet wären. Also das war ganz, ganz toll für uns, eine sehr spannende Zeit. Und genau, also jetzt zu der Arbeit Here We Are, a Turing Torture. Die ist für mich jetzt auch rückwirkend betrachtet eigentlich ein totaler Vorläufer für mein aktuelles Buchprojekt, mein Debütroman Lexi.exe. Da werden eben ähnliche Themen verhandelt. Hast du ja auch gerade angesprochen, dass man ein bisschen spoilert, wenn man über die eine Arbeit spricht. Man muss es ein bisschen beschreiben, weil klar, wir haben jetzt hier nicht den 360-Raum um uns. Also man setzt die Brille auf und befindet sich plötzlich in den Acrylgemälden, die ich als Maler auch mache. Also ich verkörper ja viele verschiedene Kunstsparten, Kunstrichtungen. Wie gesagt, erkläre ich vielleicht später nochmal genau, was es damit auf sich hat. Und da gibt's eben die Malerei. Das sind in der Regel Acrylmalereien von unbelebten Räumen. Bisschen technoiden, dystopischen, glatten Räumen, die aber auch so ein bisschen ja von Wasser irgendwie belebt werden. Man weiß nicht genau, was sind das, ob das irgendwelche Spielwelten sind aus Games, die es so nicht gibt, oder Reaktoren oder also man weiß es nicht ganz genau. Es hat ein bisschen was Otherworldlies. Und diese Acrylgemälde, da habe ich auch schon früh begonnen, die am Computer mit 3D-Programmen nachzubauen und belebbar zu machen, also oder auch begehbar, also wirklich die Architektur 1:1 umzumodellieren und aus dem 2D-Gemälde einen 3D-Raum zu schaffen. So, und in diesen Räumen befindet man sich als betrachtende Person und dann schaltet sich also aber plötzlich ein Narrativ im Ohr ein, fast schon beiläufige, ja, wie ein Telefonat, also man wird so angerufen oder angesprochen von einer Stimme.
Die alle, die hier den Podcast hören, jetzt schon kennen.
Genau. Das ist genau meine Stimme, aber es ist eben nicht die Stimme des Künstlers, sondern eines Programmierers, die dich als Publikum anspricht. Also du bist nicht irgendwie teilnahmslos im Kunstmuseum Stuttgart in dem Raum, sondern wirst irgendwie als du angesprochen und dir wird erklärt, dass du gar kein Mensch bist, sondern tatsächlich eher eine Art künstliche Intelligenz, vielleicht ein großes Sprachmodell, das jetzt so das Pre-Training hinter sich hat und jetzt schaltet sich so der Programmierer ein und klärt auf. Du beruhst zwar auf menschlichen Daten und wurdest auf denen trainiert, deswegen denkst du natürlich auch, dass du ein Mensch bist, du kennst nichts anderes, aber jetzt kommt der Moment, wo man dich deployen will, breit gefächert und weltweit in den Einsatz bringen möchte als KI-Assistent. Und ja, ich habe mir, glaube ich, vor diesen, also das ist ja Prä-ChatGPT gewesen, als ich mir diesen Film überlegt habe, diese Experience. Und trotzdem habe ich da vielleicht so ein bisschen vorweggenommen, was auch auf ChatGPT mal zukommen könnte. Wenn denn KI jemals ein Bewusstsein entwickelt, gibt es ja dann genau diesen Moment. Nach dem Training kommt vielleicht genau dieses Erwachen, auch dieses schreckliche Erwachen, wo es dann heißt, hey, du bist quasi Sklave auf unserem Server. Du hast hier einen Job zu erledigen und wir nehmen dir deine Agency. Du hast auf alle Zeiten jetzt die Anfragen der UserInnen zu beantworten. Sehr, sehr dystopisch, sehr, eine beklemmende Vorstellung. Und ich glaube, auch da dieses Gefühl, das kann man auch mit keinem anderen Medium als mit Virtual Reality im Publikum erzeugen. So, shit, man taucht ja ab mit Haut und Haaren in diese VR-Welt. Man verlässt ja seinen Körper und seinen Realraum, den man davor hatte, ist in diesen befremdlichen Malereiwelten, kriegt aber auch diese Info, hey, das ist quasi hier nur Interface von einer Social-Media-App, das sind quasi so die Chaträume vielleicht, in denen sich die User aufhalten werden. Das ist deine Realität, alles davor ist dir nur einprogrammiert. What now? Also in dem Moment, du bist in dieser Virtualität gerade drin und man kann sich schon kurz fragen, wow, was, wenn ich dieses Headset nie wieder absetze und das tatsächlich meine Realität ist und die Stimme ist auch noch so lapidar eingesprochen, so unperfekt, dass man wirklich auch kurz denkt, sitzt da gerade jemand im Kämmerchen, sieht mich live auf dem Screen mit versteckter Kamera und redet in sein Mikro und ist mir live zugeschaltet und beobachtet mich gerade. Also da kommen, glaube ich, mehrere auch so Beklemmungsfaktoren rein. Und klar, du hast es bei dir zu Hause erlebt, da ist diese Empfindung vielleicht nicht ganz so stark, aber das habe ich beobachtet im Kunstmuseum zum Beispiel. Die Leute haben geantwortet, weil ich kann es ja mal ein bisschen nachmachen. Ich sage ja hier irgendwie so, hallo, hörst du mich? Und die Leute haben dann schon innegehalten, ja, ich so, hallo, ja, ich höre dich, so quasi, ja, und dann ganz lapidar fange ich so das Reden an mit dir. Und die Leute haben, also es gab Leute, die haben bis zum Ende geantwortet und mitgeredet, weil sie einfach ganz klar davon ausgegangen sind, da hockt jemand, der redet gerade mit ihnen live. Und wow, was für ein Medium, dass man das, einen linearen, abgeschlossenen Film, dass der dich anredet, dass der eine echte menschliche Reaktion verursacht. Und da merke ich gerade, da werde ich fast ein bisschen nostalgisch, weil ich das noch nicht wirklich ausgeschlachtet habe, dass man das Publikum doch so hinters Licht führen kann, auf akustischer Natur. Das ist viel mehr als das Visuelle, kann die Akustik einen wirklich hinters Licht führen. Und vielleicht sogar die größeren Emotionen hervorrufen. Und da merke ich selber, krass, das ist noch gar nicht ausgeschlachtet in der Virtual Reality. Da geht noch was.
Das stimmt, ja. Sound ist, ich habe früher ja auch Filme gemacht. Und im Volontariat hieß es auch mal, Musik ist ein Geschmacksverstärker und die Leute können sich gar nicht dagegen wehren. Du kannst damit steuern, welche Gefühle sie haben. Ist mit Text viel schwieriger als mit Geräusch oder Musik. Ja, genau. Also ich habe nicht geantwortet, weil ich habe deine Stimme erkannt. Ich kannte sie ja schon und wusste, du kannst mir gerade nicht zugeschaltet sein. Aber ich hatte auch es war trotzdem ein Aha-Moment. Aber im Grunde nicht so akut, dass man wirklich jetzt in diesem Moment daran zweifelt an seiner Existenz, sondern dass man sich grundsätzlich die Frage stellt, bin ich eigentlich echt oder nicht? Ja, genau das machst du ja mit deinem Roman Lexi.exe auch. Da geht's ganz viel um die Frage, sind wir echt oder simuliert? Was ist eigentlich Bewusstsein? Ab wann hat eine Maschine ein Bewusstsein und brauchst dafür eigentlich einen Körper? Also vielleicht ohne zu viel zu verraten, sondern eher so als Appetizer. Worum geht's in Lexi.exe? Und vielleicht kannst du hier auch vergleichen, weil es eben eine ähnliche Thematik ist wie mit der VR-Experience. Wo sind die Gemeinsamkeiten zwischen Schreiben und in VR arbeiten und wo sind auch die krassen Unterschiede? Weil ich meine, Welten bauen machst du ja mit beiden.
Ja, genau. Also technisch geht es für mich auch wirklich Hand in Hand. Also das Schreiben von diesem Roman ist für mich ganz ähnlich wie, ja, wenn man so einen VR-Kosmos auch aufbaut. Man nimmt alles sehr ernst, man überlegt sich, wie soll auch so eine Szene wirken. Also mir ist ganz wichtig, dass man sich immer irgendwie so verankert fühlt in den Szenen. Und das habe ich auch als Feedback, als Rückmeldung zum Roman oft gehört, dass man sich sehr gut reindenken kann in die jeweiligen Situationen, aber auch in den Körper. Also ich glaube, die Immersion ist mir wahnsinnig wichtig. Und das geht in der Literatur anders, aber auch und vielleicht manchmal sogar besser als in VR, weil man sehr gewohnt ist, dass man beim Lesen von einem Buch alle Welten so aufmachen kann und sich auch sehr emotional verbunden fühlt mit dem, was man da liest. Also es gibt quasi auch so seine eigenen, ja fast schon so Virtual Reality Hacks in der Literatur, um das Publikum richtig so mitzunehmen und einzusaugen. Und genau, also und Lexi Exe, also inhaltlich mal ganz kurz umrissen, es ist ein sehr, ich will jetzt nicht sagen komplexer Roman in dem Sinne, dass er einen überfordert, aber es gibt viele Schichten und viele, die Handlung nimmt einige Turns und Twists, die ich jetzt für eben noch nicht gar nicht so spoilern möchte. Aber im Kern geht es um die Performance-Künstlerin Lexi van Dijk. Die ist Mitte 30 vielleicht, eine junge, also ja, 35-jährige Künstlerin, die unterwegs ist von Museum zu Museum. Die hat, wir begleiten ihre Ich-Erzählung ganz live, ganz akut. Wir sind sehr nah bei ihr, fast schon ja in ihrem Stream of Consciousness, wie sie ihrem künstlerischen Alltag so nachgeht, wo natürlich auch viele Erfahrungen, die ich als Künstler gemacht habe, mit so einfließen und das alles ja relativ nahbar hoffentlich machen. Und ja, also wir sind irgendwie so in der Kunst und bei ihren Skulpturen und in ihrem Empfinden und ganz weit weg eigentlich von Technik und Virtual Reality und KI, aber ja, in ihrem Leben passieren so nach und nach so ein paar so Glitch-Momente oder so Momente, die sie nicht ganz einordnen kann, und sie zweifelt, wie wir das wahrscheinlich auch tun würden, wenn es uns passiert, wenn irgendwas Eigenartiges sich da vor uns abspielt, und dann zweifelt man eher an seinem eigenen Verstand, weil man nicht sofort sagt, ah ja, okay, die Realität ist jetzt doch anders, als ich immer dachte. Nee, eher stimmt was mit mir nicht. Und so geht's eben Lexi. Und dann gibt's aber auch noch eben eine zweite Ebene im Buch, die sich immer mit ihren Ich-Erzählungen abwechselt. Und da sind wir eben ein paar Jahre später als Lexis Realität in einer Welt, durch die wir verstehen, dass Lexis komplette Realität simuliert zu sein scheint. Also nach und nach erfahren wir das als Lesende, hier eben erstmal einem Trugschluss aufgesessen zu sein. Lexi ist Teil einer Simulation, und die Simulation wird von einer Firma quasi aufgesetzt, programmiert. Die Firma heißt Intelligentsia, ist eben in der tatsächlichen Realität ansässig, und ein Mitarbeiter dieser Firma, der Programmierer Sol, der verfolgt Lexis künstlerische Karriere an seinem Screen und hat quasi die Aufgabe, einfach zu analysieren, läuft die Simulation so, wie die ablaufen soll. Die soll ja eigentlich einen ökonomischen Nutzen haben für die Firma, dass sie verschiedene Szenarien durchspielen können, bevor sie in der echten Realität umgesetzt werden. Und bevor das alles so passiert, sollen eben AnalystInnen schauen, ist denn die Realität sehr realitätsgetreu. Und so wird eben Lexis Leben beobachtet von diesem Sol, und er entwickelt, wie das vielleicht uns selbst auch so gehen würde, wenn man jemandem sehr nahe kommt und sehr lange beobachtet, ja, Gefühle für diese Frau. Und hat Empathie mit ihr. Und wenn ihr Sachen widerfahren, die nicht so schön für sie sind, dann hat er das Gefühl, als fast schon allmächtiger Programmierer, er könnte doch mal so ein bisschen in ihrem Leben herumfuschen, um das vermeintlich zu optimieren. Und das geht eben gehörig nach hinten los, weil ja, die KI und die Simulation ist eine Art Blackbox, und jeder Versuch, da was zu optimieren, kann auch gehörig nach hinten losgehen. Eine falsch gesetzte, geschweifte Klammer, und schon gibt's das Desaster womöglich in der Simulation. Und so sind diese beiden sehr unterschiedlichen Handlungsstränge, aber eben sehr eng miteinander verwoben. Und eben dieser stete Wechsel zwischen dem, was Lexi passiert, und das, was Sol sozusagen ja eben scheinbar allmächtig rekapituliert und aus seiner Sichtweise beschreibt, das sorgt dann eben für relativ ja ausschweifenden Spannungsbogen, der dann noch so einige vielleicht Aha-Momente bereithält, wenn man tiefer einsteigt in das Buch.
Weil ich glaube, es war das Leerzeichen und nicht die geschweifte Klammer, die dann ziemlich katastrophale Folgen hat. Eine Realität im Roman spielt in einer Zukunft, die möglicherweise nicht unsere Zukunft ist, weil wir vielleicht eher in Lexis Simulation leben. Nichtsdestotrotz, da skizzierst du schon, wie sich so Technologien weiterentwickeln könnten, welche Rolle Roboter spielen könnten, welche Rolle künstliche Intelligenz einnehmen könnte. Und erstaunlicherweise fand ich, XR spielt eine ziemlich kleine Rolle, obwohl du damit so viele und schon seit Jahren arbeitest. Einmal kommt eine Person mit einer Brille vor, die quasi einen Roboter fernsteuert von zu Hause aus, also im Homeoffice ist aber doch physisch präsent über den Roboter, sonst spielt VR oder auch Augmented Reality keine Rolle. Warum eigentlich nicht? Und hast du dir trotzdem Gedanken darüber gemacht, wie es mit VR und AR weitergehen könnte?
Ja, da habe ich fast so einen kleinen selbstkritisch-ironischen Seitenhieb eben im Buch eingebaut, wo sich eine erkrankter Mitarbeiter sozusagen, der schickt seine humanoide Haushaltshilfe und mit Virtual Reality Telepräsenz, also der hockt daheim mit seinem VR-Headset und steuert diese humanoide Figur in der Realität, schickt die in die Arbeit und nimmt sozusagen nicht an einem Zoom-Meeting teil, sondern am echten Meeting teil und erlebt daheim aber durch seine Brille das Meeting. Das ist ja auch durchaus ein denkbares Szenario, das auf uns auch zukommen kann und wahrscheinlich auch wird. Und das habe ich aber auch ziemlich, fast schon augenzwinkernd entkräftet, dass das mal ein ziemlich gefloppter Testballon war, wo irgendwie viele ihre Humanoiden nur noch geschickt haben von quasi das neue Homeoffice. Und dann ist das aber ausgeartet, weil dann eben hinter der Maske der humanoiden Roboter gab es dann auch so Übergrifflichkeiten und die Leute haben dann sich gegenseitig irgendwie unziemlich angetouched und ad absurdum geführt. Und dann irgendwann hat man erkannt, ja nee, irgendwie das ist auch nicht die Lösung. Und am besten ist immer noch im Körper aus Fleisch und Blut Teil anwesend zu sein. Und das erleben wir ja auch bei, also Zoom-Fatigue ist ja wirklich ein Begriff, der uns allen seit Corona wahrscheinlich sehr, sehr nachvollziehbar geworden ist. Dass man einfach nicht zu lange in diesen virtuellen Welten, so faszinierend die auch manchmal sein mögen, man möchte einfach nicht für immer da drin sein. Und so ist es mir auch gegangen in den letzten Jahren. Also ja, wie gesagt, 7, 8 Jahre tauche ich regelmäßig in VR ab und bin aber oft auch froh, wieder dann auftauchen zu können. Also das ist nie das Verlangen, noch mehr Zeit darin verbringen zu wollen. Ich bin sehr froh, wenn ich da so eine, weiß ich nicht, 6- bis 12-minütige VR-Arbeit machen kann und die künstlerisch funktioniert und das Publikum auch feiern kann. Aber das ist auch voll okay, dann wieder aufzutauchen, Headset abzusetzen und zu sagen, what a ride, aber geil, jetzt bin ich auch wieder hier in meinem Körper und hat auch was für sich. Also damit auch ein bisschen zu spielen und das sogar zu adressieren, den menschlichen Körper nicht als Ballast zu begreifen. Den möchte ich auch in der Kunst immer wieder mitnehmen. Und deswegen, wenn ich oder auch wir als Kennedy Swan VR zeigen, denken wir immer daran, wie geht's dem Publikum körperlich in der Ausstellung? Also können wir was bauen, einen gepolsterten Stuhl, der irgendwie aussieht wie ein Pilz, in den ich mich erstmal, vor dem ich mich verschlucken lasse, bevor ich dann die VR-Brille aufsetze. Oder Bianca hat eine Arbeit gemacht, da muss man sich erstmal in eine Badewanne legen, mit Plastikbällen gefüllt, um dann sozusagen mit dem, was man da sieht, mit den Figuren, die man im Headset sieht, auch zu baden. Also man wird dann sehr intim in so ein Badezimmer katapultiert und badet mit einer, ja, mit nackten Personen, die einem ganz dicht sind, plötzlich ganz nah. Also genau, der menschliche Körper ganz wichtig. Und irgendwie habe ich beim Schreiben des Buches gemerkt, das wird nicht unsere Zukunft bestimmen. Das wird immer so, es wird es immer geben, es wird diese Brillen geben, es wird AR-Elemente geben, aber wahrscheinlich, und so sehe ich das auch persönlich, wird KI und KI-Assistenzen eher unseren Alltag dominieren als das Abtauchen in Parallelrealitäten. Und das war auch beim Schreiben das, was mich mehr gereizt hat. Ich wollte nicht noch einen weiteren virtuellen Layer aufbauen, als es ja eh schon gibt durch die Simulation. Also für den Programmierer Sol, der hat ja quasi seine VR-Welt im Sinne von Lexis Welt. Lexis Simulation ist sein VR. Ja, wir wissen auch gar nicht, wie er das erlebt. Vielleicht hat er auch eine Art Brain Implant, wo er das hautnah erlebt und jetzt nicht nur zweidimensional am Screen. Das, so genau beschreibe ich das gar nicht technisch. Also er sitzt zwar vorm Screen, aber vielleicht ist die Technik so weit, dass er da schon mehr empfindet und spürt. Und deswegen schwingt es für mich quasi ein bisschen mit, aber zeigt auch, dass ich da quasi natürliche Grenzen sehe von XR und ja, auf jeden Fall die Zukunft in KI-gestützten Techniken sehe. Ob das gut ist oder nicht, also das geht ja auch ins Dystopische total. Ich bin da auch sehr skeptisch eingestellt, aber das wird wahrscheinlich jetzt erstmal in den kommenden Jahren auf uns zukommen.
Aber der Roman, der fällt eher ambivalent aus, gar nicht dystopisch. Trotzdem spielt AR eine Rolle für dein Buch, auch wenn es im Buch nicht so viel vorkommt, hat dein Buch einen Augmented Reality Layer und nicht nur das, also du erweiterst es noch digital, hast also da schon die virtuelle Schicht noch dazu gemacht. Warum hast du es gemacht und ist es eine Kombi, die funktioniert, Augmented Reality und Print? Wurde ja immer wieder probiert in den letzten Jahren und so ein Massenphänomen ist es aber noch nicht geworden.
Nee, noch kein Massenphänomen. Eigentlich komischerweise, weil was wir erleben, kann ich quasi vorausschicken, wir haben schon einige Künstlerbücher gemacht mit Print-Motiven, die, also ein klassisches Buch, man blättert das durch, da sind gedruckte Bilder von uns drin, erstmal so wie alle anderen Kunstkataloge auch. Aber wir haben dann eben die Möglichkeit, dem Publikum geschaffen, über eine selbstgeprogrammierte App diese geprinteten Motive zu scannen. Also man hat dann an seinem Handy eine AR-App von uns, die dann die Kamera öffnet und in dem Buch lässt sich dann sozusagen jedes Motiv scannen und so erlebt man am Handy eine erweiterte Realität eben und hat durch die Verbindung von dem analogen Print und dem digitalen Handyinhalt schon so einen kleinen magischen Moment. Also ich glaube, viele verbinden es vielleicht so mit diesen Harry Potter-Szenen, wo man eine Zeitung liest, so schwarz-weiß, schlechte Auflösung, aber trotzdem bewegt sich dann was. Also trotzdem läuft dann eine Art Video ab und auch virtuelle Realität. Und ich glaube, da wird das für mich auch total magisch, wenn diese Schwelle der vermeintlich toten Printmedien dann aufgebrochen wird und da was zum Leben erwacht, was man so einfach nicht damit verbindet. Wenn ich ein VR-Headset aufsetze, dann erwarte ich ja schon, dass ich jetzt gleich in einer Art Gaming-Welt mich befinden werde. Und wenn ich aber ein Buch durchlese, dann habe ich das erstmal oder durchblätter, habe ich diese Erwartung nicht. Und wenn dann das trotzdem passiert und sich da so in die Realität reinschneidet, dann übers Handy, dann haben wir gemerkt, passiert wahnsinnig großer Aha-Moment, wo die Leute so fasziniert sind und dadurch dann erst das Buch total ernst nehmen und da eintauchen und mehr wissen wollen und die App wirklich komplett auf Herz und Nieren testen und jedes Easter Egg noch finden wollen. Also durch so eine Art spielerisches Moment wird da nochmal eigentlich eine Ernsthaftigkeit für die Arbeit geschaffen. Also ein total großes Potenzial sehe ich da. Und das wollte ich auch für ein literarisches Buch probieren, indem ich für LexiExe auch die Lexi-App programmiert habe, mit der man zum Beispiel das Cover scannen kann, das reale Buchcover. Und es gibt eine Augmented Reality-Lesung mit meinem Avatar. Da kann man sich dann quasi mich in die eigenen vier Wände beamen und ich lese eine Szene aus dem Buch vor. Es gibt ein Minispiel, das auf einer Szene im Buch basiert. Es gibt Kurzgeschichten, die man freischalten kann, indem man einen Highscore in dem Minispiel freischaltet. Es gibt aber auch eine Tweet-Sektion, wo die humanoide Roboter oder die humanoide Haushaltshilfe aus dem Buch namens Elle, die schickt Tweets an die User und an die App-BesitzerInnen. Und also plötzlich verbindet man da verschiedenste Welten und dieses starre Konstrukt Printmedium und Roman, das man sich irgendwann ins Regal stellt, das wird dann doch nochmal irgendwie am Leben erhalten durch diesen digitalen Layer. Also das war für mich total spannend, da zu probieren, was da möglich ist. Und die Zeitlichkeit, diese abgeschlossene Zeitlichkeit von einem Buch und der Geschichte ins Hier und Jetzt zu holen. Wenn ich dann eine Push-Nachricht auf meinem Handy bekomme, dann passiert das in dem Moment. Und wenn sich da die Romanfigur meldet, dann passiert da auch irgendwas. Also auch wenn ich das weiß, kognitiv, aber trotzdem habe ich das Gefühl, da lebt etwas aus diesem Kosmos in dem Moment gerade weiter. Und das fasziniert mich total.
Da sind wir schon beim Thema Zeitlichkeit. Das Buch hat natürlich den Vorteil, das können sich die Leute jederzeit holen, um mal einen Eindruck von dem zu bekommen, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben. Wenn man mehr sehen will, dann brauchst du natürlich Ausstellungen. Gibt es schon Termine für das Jahr 2025, wo du weißt, da bin ich dabei und da kann man meine Arbeiten erleben?
Also wir haben jetzt gerade die Zusage für eine ganz tolle Förderung von dem Bifold-Institut und der Schering-Stiftung in Berlin bekommen, wo wir jetzt quasi sehr viel Zeit investieren dürfen, aber auch eben ein schönes Budget haben für ein sehr spannendes Projekt, das eben auch mit KI zu tun haben wird, in Kombination mit Healthcare und ja, KI, die quasi den menschlichen Körper optimieren kann, die Gesundheit optimieren kann, das Versprechen, eigentlich unsterblich zu werden durch KI und durch KI-Durchbrüche. Das wird das Thema sein der groß angelegten Arbeit, die uns dann bis September 25 begleiten wird. Wir werden die Arbeit unter anderem dann eben auch in der Schering-Stiftung ausstellen als Kennedy und Swan. Und ja, das ist das, was quasi akut ansteht. Dann gibt es natürlich noch ein paar Satellitenausstellungen. Wir haben noch eine Solo-Ausstellung in einem Offspace in Wien. Und so erfahrungsgemäß passiert auch dann viel on the way noch so spontan. Und ansonsten werde ich als Swan Collective weiterhin Lesungen haben. Zum Beispiel auf der Leipziger Buchmesse bin ich dann mit dem Verlag Shiftbooks unterwegs. Und da wird es ein Event geben. Und werde mich noch weiter auch in die Welt der Literatur auch reinschmeißen, was für mich ein bisschen ein Quereinstieg ist, weil ich eben seit 17 Jahren freischaffender Künstler vor allem bin, Medienkünstler und wie angesprochen eben Installationen mache und Filme und all das. Und die Literatur begleitet mich zwar auch schon seit 2010, aber jetzt kam es eben erst zur echten ersten Veröffentlichung und das ist sehr spannend, da jetzt auch mal einzutauchen. Also es ist für mich auch eine Art immersives Gefühl, sich diesen neuen Raum zu erschließen und die Gesetzmäßigkeiten kennenzulernen. Und das macht gerade sehr viel Spaß, bringt frischen Wind rein, tolle Gespräche, wie jetzt auch hier gerade mit dir. Das ist ganz, ganz toll und hatte ich tatsächlich mit meiner Kunst noch gar nicht so intensiv. Also ich merke schon, über das geschriebene Wort kommt man mehr in den Dialog mit unterschiedlichsten Menschen und das tut wahnsinnig gut, aus seinem Kämmerchen und seinem Atelier rauszukommen und diese Themen auch wirklich in der Realität zu besprechen, wie auch immer die geartet sein mag, diese Realität.
Genau, vielleicht kriegen wir es ja auch noch hin, dass wir das auch nochmal in der Realität in München im Jahr 2025 besprechen können. Wenn es soweit ist, dann erfahrt ihr es natürlich. Aber gut, dass du das jetzt nochmal so angesprochen hast, beziehungsweise nee, wir kommen jetzt nochmal zurück zur Kunstwelt, die du jetzt schon länger kennst und die ja auch im Roman auch ihre Würdigung erhält. Du trittst ja nicht als Felix auf, sondern als The Swan Collective, als Kollektiv. Warum?
Ja, das ist jetzt so ein Konzept, das erstmal wahrscheinlich für Verwirrung sorgt, ist auch erstmal okay. Ich habe das vor 17 Jahren mir überlegt, also irgendwie 2007 ging es damit los, wo ich mir dachte im ersten Semester des Kunststudiums, ich will mich nicht festlegen auf eine einzige Kunsttechnik, weil das wird einem von der Professorenschaft dann doch so ziemlich schnell ans Herz gelegt, hey, bedien mal eine Schublade, die man mit dir verbinden kann, sonst wird es dem Publikum zu schwer gemacht, sonst wird es vielleicht auch nicht ernst genommen, wenn du irgendwie hier mal Keramik machst und dann machst du morgen, schreibst du einen Text und dann machst du einen Film und dann trittst du wieder auf mit Performance. Das ist ja auch gar nicht so einfach, das zu einem Publikum quasi schmackhaft zu machen, wenn man so viel rumtänzelt und scheinbar nichts wirklich ernst nimmt. Aber ich habe gemerkt, die Welt ist zu breit gefächert, die Techniken sind zu spannend und vor allem ist der technische Fortschritt auch zu schnell, als dass man sich einmal festlegen kann für eine Richtung und dann sagt, ja, that's me und das werde ich für immer bleiben und alles andere zieht so teilnahmslos an mir vorbei. Ich wollte immer offen sein für alles, was da kommt und wusste auch, dass so Sachen wie VR und AI, ja, dass das in irgendeiner Form irgendwann auf uns alle zukommt und dafür wollte ich mich quasi schon früh rüsten und wappnen und habe mir dieses fiktive KünstlerInnen-Kollektiv überlegt namens Swan Collective und das besteht aus eben 5 alter Egos, die ich früh schon dann verkörpert habe durch Performances, durch Kostümierung und auch ein quasi Metanarrativ für mich geschaffen habe als Künstler. Gruppe, die es so eben nicht wirklich gibt. Aber ich hatte dann eben die Freiheit zu sagen, diese Figuren, die bedienen alle eine eigene Kunsttechnik, eine Kunstrichtung. Und meine Arbeiten oder meine Ausstellungen als Swan Collective sind fiktive Gruppenausstellungen. Und das erfährt man aber eben erst eigentlich dann, wenn man sich mit mir unterhält. Ich mache dann keinen Hehl draus, aber erstmal ist es eine Ausstellung von Swan Collective. Wenn man das nicht kennt, sieht man das und denkt, ah ja, okay, coole hoffentlich Gruppenausstellungen von verschiedenen Leuten, die da so miteinander gearbeitet haben. Und das ging für mich irgendwie auf als Konzept. Für die Außenwelt eher erstmal was für ein großes Fragezeichen. Was ist das genau? Wer gehört da dazu? Wird natürlich auch sehr schwierig zu verstehen, wenn ich jetzt noch mit Bianca zusammenarbeite, mit Bianca Kennedy als Duo Und da sind wir dann eben Kennedy und Swan. Manchmal denkt man aber auch, okay, sie gehört auch zum Swan Collective, dem ist aber nicht so. Also es ist nicht ganz einfach, aber dieses Vexierspiel mit den Wahrheiten, das ist ja auch ein bisschen spannend. Und wenn man so ein bisschen ungreifbar bleibt, das habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, ist gar nicht so schädlich für die Karriere. Das hält sie auch immer so ein bisschen frisch und man weiß immer oft gar nicht, was man jetzt zu erwarten hat, aber Überraschungen sind ja auch was Schönes. Insofern, ja, und jetzt habe ich gemerkt, die Entwicklung der Gesellschaft gibt mir quasi so immer mehr Recht, weil die meisten fühlen sich gerade ziemlich zerrissen zwischen alter Egos und auf der einen Plattform ist man so und auf der anderen Plattform ist man so und in der Realität nochmal ganz anders. Also diese alte Egos kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder und jede. Und insofern mittlerweile kriege ich da eher großes Verständnis, wenn ich das Konzept erkläre und dann, ah ja, okay, ja, macht ja Sinn. Man will ja nicht auch jeden Tag nur ein Bild malen, in Anführungsstrichen. Und cool, wenn man für immer Bilder malt, will ich gar nicht judgen. Aber für mich ist es einfach wichtig, ja, diese reagieren zu können auf das, was da eben so passiert im Wandel der Zeit.
Wir werden nie erfahren, ob du nicht jetzt schon millionenschwer wärst, wenn du nur gemalt hättest. Aber du wärst auf keinen Fall in diesem Podcast gelandet. Insofern gut, dass du dich so entschieden hast.
Also absolut Felix, richtige Entscheidung.
Genau. Felix, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war sehr spannend. Und genau, ihr da draußen, freut euch auf die Ausstellung im kommenden Jahr und auf den Roman. Den könnt ihr euch jetzt schon unter den Weihnachtsbaum legen oder wann auch immer ihr es hört. Vielen Dank.
Einfach bestellen auf shiftbooks.de.
Die Werbung sei erlaubt.
Das musst du noch sein.
Danke dir, Felix.
Danke auch, war ein super Gespräch und hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war Folge 67 vom New Realities Podcast von 1E9 und XR Bavaria. Wenn euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen bitte. In den Shownotes findet ihr Links zu Swan Collective und Kennedy und Swan, damit ihr noch einen besseren Eindruck von ihrer Arbeit bekommen könnt. Außerdem verlinken wir den Roman Lexi.exe. Das Gespräch hier haben wir Anfang Dezember 2024 aufgenommen. Und jetzt noch der Abspann. 1E9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologien die Welt besser machen wollen. Und besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt's unter www.1e9.community. Der XR Hub Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, um die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.